Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
4, 3, 2, 1 und Action.
Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Wir freuen uns auf die nächste Runde mit euch. Wir haben heute einiges zu besprechen, es gibt einiges zu klären. Heute sind wir wieder zu zweit. Dieses Mal nicht mit Stefan, heute ist Jonas Weber wieder am Start. Jonas, schön, dass du da bist.
Hi, ja, herzlich willkommen. Es ist, freut mich sehr, dass das wieder mal geklappt hat, da doch eine längere Durststrecke jetzt halt hinter mir habe, was die Diskussionen zumindest anbetrifft. Letztes Mal durfte ich ja die Kommentare übernehmen und da ein bisschen mitfiebern. Das war auch echt mega spannend und sehr interessant. Ja, und ich freue mich aber umso mehr, dass ich heute bei dem unglaublich spannenden Thema, was mich auch selber sehr mitreißt, mitdiskutieren darf.
Sehr cool. Ich freue mich ebenso. Ich bin schon gespannt, was wir heute so noch an Punkten aufwerfen. Wir haben heute keinen extra Kommentator, das heißt, wir zwei werden das Ding heute alleine machen. Deshalb wäre es klasse, wenn ihr jetzt schon in die Tasten haut, jetzt schon mal den ein oder anderen Kommentar formuliert, vielleicht die ein oder andere Frage, die euch einfällt zum Thema. Wir werden dann im Laufe des Talks einen Blick in die Kommentare werfen und versuchen, so viele Fragen und Anregungen wie möglich dann auch zu beantworten. Jetzt werden wir uns aber erstmal dem Talk an sich widmen, nur dass ihr wisst, wie es heute abläuft. Ich habe kurz noch was Organisatorisches, wenn man das so sagen kann. Wir haben unseren Kurs in Hamburg jetzt mal vorläufig abgesagt. Das machen wir schweren Herzens, aber ich glaube, es ist zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt. Für uns macht es wenig Sinn, einen Kurs zu halten, der mit einem gewissen Risiko einhergeht, der in der aktuellen Situation nicht der Kurs sein kann, der er sein soll. Wir möchten, wenn ihr einen Kurs bei uns macht, für den ihr auch Geld bezahlt, für den ihr extra anreist, da möchten wir auch etwas bieten, wo ihr wirklich was lernen könnt, wo ihr interagieren könnt, wo ihr auch netzwerken könnt. Und das ist unter den aktuellen Bedingungen nicht sicher gegeben, beziehungsweise wissen wir auch gar nicht, wie es dann vielleicht kurzfristig sich noch entwickelt. Deswegen ist das Ganze jetzt erstmal auf Eis. Wir werden auf jeden Fall einen Kurs in Hamburg halten. Auch die anderen Kurse werden stattfinden. Wir wissen nur einfach aktuell nicht, wann wir das wieder guten Gewissens machen können. Deswegen gibt es auch jetzt momentan noch keine Ersatztermine. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ich weiß, dass es zum Teil Unmut darüber gibt. Ich kann das auch gut verstehen. Trotzdem ist es so, dass wir das aktuell so einfach am besten handhaben können. Jeder Teilnehmer bekommt sein Geld jetzt erstmal zurück. Es gab wohl da schon das ein oder andere, was nicht direkt so funktioniert hat. Gebt uns da unbedingt Bescheid. Also nur dann können wir das auch abwickeln. Wir wollen hier nicht, dass ihr auf Kosten sitzen bleibt, die für einen Kurs sind, der noch gar nicht stattgefunden hat. Also da unbedingt melden bei uns. Das soll auch alles passen und funktionieren für euch. Ja, Jonas, die letzten zwei Wochen waren spannend, turbulent, zumindest bei mir. Bei dir waren es ja jetzt mehr als zwei Wochen, wo du nicht im Talk dabei warst. Wie ist es dir ergangen? Wie geht's dir?
Danke. Mir geht's sehr gut. Ich habe eine wunderschöne Zeit momentan und war auch im Urlaub tatsächlich mal. Ja.
Schön.
Auch wenn da das Wetter tatsächlich nicht so schön war. So gefühlt die einzige Woche, wo kein Sonnenschein war. Aber okay. Oder zumindest so besonders perfektes Wetter dort.
Wo wart ihr denn?
In Rostock waren wir tatsächlich. Und direkt am Meer letztendlich auch. Aber da es so maximal 20 Grad gehabt hat, ist es natürlich mit Schwimmen gehen oder überhaupt ins Wasser gehen nicht wirklich viel geworden. Aber War nicht so schlimm, war trotzdem eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wer mein Profil sonst ein bisschen verfolgt, weiß auch, dass ich zum Beispiel jetzt einen neuen kleinen Hund habe. Oder beziehungsweise wir zu Hause, meine Freundin und ich. Und das ist ein Wolfshund.
Total süß.
Total süß. Manchmal ein bisschen bissig. Also ich habe schon so überall ein bisschen noch Kratz- und Beißspuren.
Aber das ist sicher ein anspruchsvoller Hund.
Anspruchsvoller Hund, ja. Und Welpen, habe ich mal gehört, machen das durchaus von Haus aus gerne, dass die noch an allem drumherum kauen und ein bisschen aufgedreht sind. Gerade wenn es jetzt ein etwas größerer Hund ist. Und sie wächst auch riesig schnell. Also das ist schon unglaublich. Hat jetzt in den 4 Wochen, glaube ich, wo wir sie haben, von 5 Kilo oder von 5,5 Kilo, wo wir sie bekommen haben, bis so 10, 11 Kilo, was sie jetzt hat, also quasi ihr Gewicht verdoppelt. Das ist schon mal extrem. Aber macht viel Spaß.
Schön, schön.
Wie war's? Wie geht's denn dir überhaupt?
Mir geht's gut. Wie alle anderen auch, natürlich haben wir aktuell durch Corona gewisse Einschränkungen in unserem Leben, jetzt auch den Kurs betreffend. Das merkt man tagtäglich. Aber es funktioniert. Man kann, denke ich, damit leben. Ich komm durch, sage ich mal. Ich merke, dass mir fehlen ein paar Dinge. Also bei uns im Football-Training ist es halt so, dass wir zumindest, wenn wir normal Training haben, wir dürfen am Platz, es darf immer nur eine Person duschen gehen. Wir sind da etwas eingeschränkt. Die meisten fahren halt dann direkt nach Hause und duschen da, weil wenn du mit dem Training fertig bist und 60 Minuten warten musst, bis du überhaupt duschen kannst, das ist irgendwo nicht der Sinn der Sache. Das ist alles ein bisschen blöd. Beim Training dürfen wir in kleinen Gruppen Vollkontakt Sport machen. Danach sollen wir wieder Mundschutz tragen. Es passt teilweise nicht ganz so zusammen. Es ist ein bisschen, ich sehe es ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Aber gut, es ist einfach aktuell so. Wir können alle nur schauen, dass wir uns dran halten und das ein bisschen einhalten, das Ganze. Ich höre einen WhatsApp-Ton.
Sauerei. Kann nur meiner sein.
Jonas, meiner kann es nicht sein. Ich habe das extra abgeschaltet. Es ist aber sehr unprofessionell von dir.
Ich wollte eigentlich nur testen, ob es dir auffällt. Ne?
Ach so, na dann. War schon das zweite Mal.
Mein zweiter Fehler in diesem Jahr schon.
Ich hatte, das wollte ich unbedingt heute noch erzählen, ich habe Montag echt einen Wahnsinnstag in der Praxis erlebt. Also da kam alles auf einmal. Ich habe morgens eine Patientin behandelt, so eine Hausbesuchspatientin. Und wir haben das Gehen geübt, draußen auch auf unwegsamem Gelände. Hat ganz gut funktioniert. Ich habe sie wieder zu Hause abgeliefert, unversehrt, und bin dann halt ins Praxisauto und weitergefahren. Im Auto Mundschutz runter und nach ein paar Metern hat es irgendwie schon da ein bisschen seltsam gerochen. Und das wurde immer schlimmer, also es hat richtig gestunken. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin halt voll in Hundescheiße reingelatscht. Und habe die dann im Auto und am Schuh und boah. Naja, ich habe von mehreren Seiten gehört, es soll wohl Glück bringen. An dem Tag jedenfalls nicht. Okay. Ich konnte dann zum Glück bei der nächsten Patientin das abwaschen. Das ging dann so einigermaßen. Die Fußmatte musste ich dann halt noch sauber machen. Das war alles ein bisschen ärgerlich. Ja. Naja, damit nicht genug. Meine Mama hat mir dann eine Nachricht geschickt. Ich habe ein Einschreiben bekommen. Aber nicht zu mir in die Wohnung, sondern zu meinen Eltern nach Hause. Naja, auch gut. Von der ASFINAG, das ist die österreichische Mautbehörde. Ja, genau. Wir haben einen Ausflug gemacht in den Salzburger Zoo und ich habe schlicht nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich da mal vielleicht auch mautpflichtige Straßen erwische. Das kostet mich halt jetzt 120 Euro.
Ei.
Auch darüber habe ich mich gefreut. Aber aller guten Dinge sind drei. Ich habe dann am Montag auch noch das größte Fettnäpfchen, das ich überhaupt jemals erwischt habe, gleich nochmal mitgenommen. Ich war dann beim nächsten Hausbesuch. Die Patientin lebt in so einem Mehrparteienhaus, in so einem kleinen Wohnblock, sage ich mal. Ich habe da halt geparkt, bin rein, habe sie behandelt, komme aus der Wohnung raus und sehe neben mir die Eingangstür zur Nachbarwohnung und da waren halt, für mich waren das Handwerker. Die haben halt am Boden irgendwas gemacht. Man guckt ja da auch nicht rein und was treiben die da, sondern so im Augenwinkel habe ich das halt gesehen. Ich gehe raus und sehe hinterm Praxisauto so ein Kombi stehen. So ein Transporter, einen kleinen, sage ich mal. Sehe den von hinten, denke mir, na super, die haben mich zugeparkt. Ich habe halt sofort umgedreht, bin da wieder rein und gehe halt so in die Eingangstür und spreche die an, ja, wie lange braucht ihr denn noch? Weil ich müsste da auspacken, braucht ihr noch länger? Und dann habe ich erst gemerkt, das waren keine Handwerker, das waren Bestatter. Das waren Bestatter, die haben gerade eine Leiche eingepackt. Auch die Kriminalpolizei war da, also der ist da wohl schon länger gelegen. Ich habe dann auch erst gemerkt, dass es ziemlich nach Verwesung gerochen hat. Die haben mich völlig entgeistert angeschaut. Also die glaube ich, dachten erst mal, ich mache einen Scherz. Und ich habe mich dann halt entschuldigt und so schnell weg.
Also, hast du mich in den Boden versunken?
Ja, das war mir echt ein bisschen, das war mir sehr peinlich. Ich habe mich dann entschuldigt, bin wieder raus. Nach 5 Minuten waren die draußen, war alles gut. Ich habe halt von hinten auch nicht gesehen, dass das ein Leichenwagen ist. Also,
ja,
passiert. Ja, blöd. Aber gut, war halt so. Ich habe es überlebt, war mir aber tatsächlich sehr unangenehm.
Ja.
Naja, war so. Mein Montag war dann zum Glück auch bald vorüber und es ist soweit nichts mehr passiert. Ich habe mich nicht verletzt. Also ja, mein Geldbeutel ist jetzt etwas leichter, aber das werde ich auch überleben. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema des Tages. Ein Thema, das bei vielen von euch Diskussionen ausgelöst hat. Stichwort Rassismus. Wie biopsychosozial behandeln wir wirklich? Mir war dieser Artikel wirklich wichtig. Das war mir schon so eine Herzensangelegenheit, den auch zu übersetzen. Es gab da auch inhaltlich ein paar Dinge, die man diskutieren kann, inwieweit man hier Opfer hochstilisieren sollte und so weiter. Da gab es berechtigte Kritik. Das finde ich ganz wichtig, die auch in dem Bereich bringen zu können. Man hat manchmal das Gefühl, da darf man nichts kritisieren, so sollte es definitiv nicht sein. Ich finde es trotzdem wichtig, dass wir uns in unserem Bereich, ich meine, wir beiden, wir sind privilegiert, wir leben in einem reichen Land, wir sind beide weiß und männlich. Wir haben das Glück, wir gehören der großen Masse an und damit betrifft uns das Thema erstmal nicht. Wir können ihm leicht aus dem Weg gehen. Ich meine, klar, man macht mal irgendwelche Späße, Jonas hat rote Haare, bla bla. Nee. aber es ist schon wichtig, dass man sieht, okay, wo beginnt das Ganze wirklich Leuten zu schaden? Und der Schaden ist offensichtlich nachweislich da. Die Menschen in den USA, schwarze Menschen in den USA, haben große gesundheitliche Nachteile, haben auch mehr Schmerzen durch Rassismus. Nicht durch Gene, die Afroamerikaner mitbringen, sondern wirklich durch Rassismus, dadurch, dass die Leute ungerecht behandelt werden. Und es ist wirklich einschneidend und auch entscheidend für uns, weil mir da immer wieder auffällt, als Therapeut setze ich mich für die Gesundheit meiner Patienten ein und ich vertrete auch ein modernes Verständnis von Schmerz. Und trotzdem ist es so, dass ich immer wieder das Gefühl habe, speziell den sozialen Sektor, den sozialen Aspekt kaum abzudecken. Und hier war es für mich wirklich offensichtlich, wie sehr sich viele auch gegen diesen Aspekt wehren. Ich meine, es kommt auch schnell unterschwellig natürlich so eine Täter-Opfer-Beziehung zustande. Und da stehen wir als Weiße dann schnell auch als Täter da. Hm. Vielleicht auch berechtigt zum Teil. Also in dem Moment, wo man nicht dagegen eintritt, gegen bestehende Strukturen, die Menschen schaden, in dem Moment muss man sich auch überlegen, ist man dann schon Mittäter? Ich würde sagen, das könnte man so sehen. Und da gab es auch einiges an Kommentaren, an Diskussionen dazu. Was ich toll fand, ganz nebenbei, war, dass ich habe den Artikel an eine Aktionsseite auch mal geschickt, laut gegen Nazis. Und die haben das Ganze auch geteilt. Das fand ich cool, das fand ich echt klasse. Das ist eigentlich eine Sparte, die jetzt mit Gesundheit erstmal nicht wirklich was zu tun hat. Ja. Aber auch da fand das großen Anklang. Für mich war es echt erschreckend, wie viel Hasskommentare da zum Teil kamen.
Also, wo? Bei Laut gegen Nazis?
Nicht bei uns.
Ja, genau.
Aber da kam... ich muss jetzt aufpassen, war das direkt die Seite oder war es nochmal ein geteilter Status? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Bei Laut gegen Nazis kam auf jeden Fall auch einiges, wo relativ eindeutige Fake-Accounts was drunter gepostet haben, wo dann gleich Antisemitismus und Rassismus und alles in einen Topf geworfen wurde und Rassismus gegen Christen und echt schwer da noch durchzublicken. Also auch, wo jegliche Logik oder auch der Kommentar dann echt für mich nicht mehr nachzuvollziehen war. Ja. Schwierig. Es ist halt auch ein sehr emotionales Thema für viele. Es kommt schnell dazu, dass sich die Leute auch angegriffen fühlen. Umso wichtiger, glaube ich, ist es, das auch mal in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, hey Leute, hier gibt es echt ein Problem. Ein Thema, das kein Problem ist, führt nicht zu so emotionalen Reaktionen. Also es kommt dann gleich, es gibt auch Rassismus gegen Weiße. Ja, das gibt es wohl. Allerdings muss man auch mal das Verhältnis erstmal sehen und wie stark das Ganze auch systematisch ausgeprägt ist. Und da gibt es ein gewaltiges Ungleichgewicht. Gesundheitliche Schäden bei Weißen durch Rassismus, da sehe ich bisher keine Belege. Kann sein, dass ich die übersehen habe. Nur ich habe manchmal das Gefühl, das ist zum Teil eher eine gefühlte Wahrheit als tatsächlich handfest. Es ist halt einfacher, die Welt erstmal mit dem Finger auf andere zu deuten.
Ja, es ist ja auch durchaus was sehr menschlich ist, ja, dass man versucht, seine eigene Haltung erstmal zu verteidigen. Und wenn da irgendwas dagegen dasteht, dass man erstmal mit Widerstand auch reagiert. Ich glaube, das ist ja auch durchaus was wir in der Therapie auf eine andere Art und Weise auch immer erleben, wenn wir was machen, was der Patient vielleicht auf erster Linie gar nicht versteht oder nicht will und dann auch mal mit Widerstand reagiert. Irgendeine Übung zum Beispiel.
Besonders dann, wenn der Patient mitgeteilt oder das Gefühl bekommt, er ist an irgendwas schuld oder er macht was falsch. Also passiert mir durchaus mal, dass da rüberkommt, hey, warum machst du das so? Du kannst es doch so und so auch machen, ist doch viel besser. Dann kann auch mal rüberkommen, ja, der sagt mir jetzt, das mache ich falsch, dabei hilft mir das. Also da sind wir auch schnell bei einem Angriff gegen bestimmte Therapieformen. Man fühlt sich halt dann gleich mal nicht ernst genommen und wehrt sich auch dagegen. Ja. Ist auch gut so, dass sich die Leute wehren. Und es ist unbequem, Rassismus auch zu betiteln. Also es ist auch unbequem, als Weißer über das Thema zu sprechen, weil auch ein Vorwurf berechtigt, schnell formuliert ist, ihr wisst doch gar nicht, was Rassismus ist, ihr seid weiß. Ja, das kann sein. Ich weiß auch nicht, was chronischer Schmerz ist. Ich kann mir eine Vorstellung davon machen, wie es ist, chronisch lange Zeit Schmerzen zu haben, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin kein chronischer Schmerzpatient. Und ich bin weiß. Ich kann nur versuchen, mich hineinzuversetzen. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, das zu tun. Es ist wichtig, Leute, die Nachteile haben, gesundheitlich oder gesellschaftlich, dass wir diese Leute nicht am Rand stehen lassen und einfach übersehen oder noch schlechter behandeln. Dann passiert nämlich das Gegenteil davon, was wir als Therapeuten eigentlich erreichen wollen. Wir wollen ja Leuten helfen. Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen weniger Schmerzen haben, dass es denen besser geht. Und dann ist es wichtig, auch einen gewissen Standpunkt zu vertreten, der hilft, dass es der Gesellschaft auch im Gesamten besser gehen kann. Auch wenn wir dafür manchmal auch solche Dinge ansprechen müssen.
Ja, was ja durchaus auch grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem ist, wenn man chronische Schmerzen ansieht. Ja, es sind ja schätzungsweise in Deutschland so 23 Millionen Menschen betroffen, die zumindest wirklich man als chronische Schmerzpatienten bezeichnen könnte, also schon einen längeren Zeitraum unter Schmerzen leiden. Und das ist schon letztendlich ein gesellschaftliches Problem. Und dass da unsere Gesellschaftsformen nicht auch irgendwie eine Rolle spielen können, eigentlich wäre das ja ganz logisch. Ja. Wobei ich mir auch gar nicht so sicher bin. Um auf das, was du gerade gesagt hast, nochmal darauf einzugehen, ob wir überhaupt keinen Rassismus kennen. Weil wahrscheinlich die Frage ist, wo man das wie ansetzt. Gerade wir in Bayern, wenn ich das mal so sagen darf, haben durchaus auch, glaube ich, oft eine Form von Rassismus. Ist vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber durchaus, ja. Wo es heißt, ne, alle anderen, die nicht aus Bayern kommen, sind, keine Ahnung, sind minderwertig sozusagen. Ich glaube, das ist durchaus
ausgeprägt.
Reißen, genau. Das ist durchaus schon eine Form von Rassismus.
Es wird dann häufig im Humor versteckt.
Das, ja, genau.
Das ist echt ein Problem. Und also da nehme ich mich nicht aus. Also wenn ich jetzt in Fernsehserien, ich denke jetzt an Big Bang Theory, wo dann auch mal Witze auf Kosten von Indern gemacht werden, die natürlich da total nett daherkommen. Also das würde ich jetzt nicht direkt als harten Rassismus bezeichnen. Also das lässt sich drüber diskutieren. Auch wenn bei uns irgendwo im Wirtshaus jemand einen Cola-Weizen bestellt, in Bayern ist es in vielen Wirtshäusern halt der Neger. Zitat jetzt auch. Das wird da so bestellt. Das ist der tägliche Sprachgebrauch. In einem Dorf bei uns in der Gegend, da gibt es auch keine dunkelhäutigen Menschen. Das ist total fremd. Das ist total fremd und die Leute können so schwer damit umgehen. Ja. Ich habe allerdings Bekannte, die schwarz sind oder auch aus dem asiatischen Raum kommen, beziehungsweise meine Freundin ist halbe Asiatin, Deswegen bekomme ich es im persönlichen Umfeld schon mit, wie auch damit umgegangen wird. Da kommen dann Bezeichnungen von Lehrern an einer Dorfschule. Ja, ihre Tochter, die, ja, wir haben noch so eine. So eine. Also noch so eine Schwarze. Also es wird schon so ausgesondert teilweise. Und
ja.
Die Menschen hier haben häufig auch so eine grobe Herangehensweise, wo auch gar nicht klar wird, was sie teilweise damit anrichten, wenn sie dadurch Menschen voneinander unterscheiden. Selbst wenn sie es in dem Moment vielleicht gut meinen.
Ja, ich denke, das ist genau das Problem auch an den Sachen, wenn man sowas lustig meint. Ja. Ich glaube, das ist ja ein-, zweimal ist das vielleicht auch dann für den anderen lustig. Aber wenn du die ganze Zeit solche Aussprüche hörst oder solche Abgrenzungen hörst, dann glaube ich, kann das schon irgendwann mal zumindest theoretisch belastend sein oder ja, wirklich eine durchaus enorme emotionale Beanspruchung sein einfach.
Es ging vor kurzem mal ein Video auf Facebook rum über ein Experiment mit einer Schulklasse, wo sich die Lehrerin vor die Klasse gestellt hat und den Schülern gesagt hat, ich möchte, dass alle, die braune Augen haben, aufstehen. Es waren alles weiße Schüler, wenn ich mich recht erinnere. Die sind alle aufgestanden. Und die Lehrerin hat gesagt, wusstet ihr, dass Menschen mit braunen Augen von Haus aus weniger intelligent sind? Es ist jetzt sinngemäß, also die sind weniger intelligent, die sind weniger wert und so behandeln wir sie jetzt auch. Die Braunäugigen müssen ab jetzt hinten sitzen, die werden wir markieren und ich möchte, dass ihr auch am Schulhof darauf achtet, dass ihr nicht mit denen spielt. Und dann wurden die ausgegrenzt und denen ging es richtig schlecht. Die Klasse hat voll reagiert, voll mitgemacht. Die fanden das cool. Da gibt es ein paar Idioten jetzt und die konnten auch bestimmte Leistungen nicht mehr so abrufen. Die wurden schlechter, die konnten Fragen nicht mehr so gut beantworten. Die fühlten sich schlechter. Der ganze Selbstwert ging dahin.
Ja.
Am Ende des Tages hat sie auch die Kinder nochmal aufgeklärt. Passt auf, das stimmt natürlich gar nicht, dass Braunäugige blöder sind. In Wirklichkeit sind es die Blauäugigen. Und dann haben sie es umgedreht für den nächsten Tag oder die nächste Woche und auch die dann entsprechend schlecht behandelt. Und auch da kam die Reaktion. Es ging hier um den Lerneffekt, dass Menschen voneinander zu unterscheiden und dann noch kollektiv zu sagen, die können weniger, die sind weniger wert. Auch wenn es ums Geschlecht geht, ist genau das Gleiche. Das führt dazu, dass es diesen Menschen wirklich schlechter geht. Dass sie sich ausgegrenzt fühlen, dass sie weniger Selbstwert haben, dass sie weniger leisten können, dass sie wahrscheinlich auch ein höheres Schmerzempfinden haben und. Wer weiß, es gibt Fragebögen, die weibliches Geschlecht als Risikofaktor für chronische Schmerzen einordnen.
Ja.
Vielleicht, das ist jetzt eine Theorie von mir, vielleicht liegt das nur daran, dass auch Sexismus solche Auswirkungen hat. Ist jetzt eine These, habe ich keine Literatur dazu, kann ich mir vorstellen. Oder dass es zumindest ein Einflussfaktor ist.
Auf jeden Fall, ja, das ist schon durchaus eine mega spannende Sache. Und ich glaube, da sind mehr soziale Faktoren eigentlich beinhaltet, was wir noch gar nicht so direkt auf dem Schirm haben. Oder ich glaube, man müsste eher sagen, was schon zum Teil bekannt ist, aber vielleicht nicht so viel oder so stark Einzug in die Medizin oder in unser therapeutisches Arbeiten insgesamt bisher erhalten hat. Weil das soziale Faktoren wirklich entscheidend sind für die Gesundheit an sich, das weiß man durchaus. Eine kurze Einschätzungsfrage an dich. Was glaubst du denn, passiert so dem menschlichen Körper, wenn jemand da so ausgegrenzt wird, dass die Leistung so abnimmt oder man vielleicht mehr unter chronischen Schmerzen leidet? Wie würdest du das erklären?
Viel. Sehr viel. Man könnte es jetzt in einem Modell angehen, also etwa die Eimer-Metapher habe ich jetzt ein paar Mal auf Facebook gesehen. Je voller der Eimer ist, desto... Ich höre mich jetzt gerade wieder doppelt.
Ich höre dich ganz normal.
Jetzt?
Ich höre dich ganz normal.
Ja, okay. Bei mir passt es jetzt auch wieder, glaube ich. Eine Rückkopplung ist immer nicht so schön.
Nee, das stimmt.
Die Eimer-Metapher. Wir stellen uns vor, der Mensch ist ein Eimer. Und je voller dieser Eimer ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er entweder sich verletzt, dass er einen körperlichen Schaden davonträgt, beziehungsweise vorher schon, dass er Schmerzen bekommt. Also quasi eine Markierung irgendwo im Eimer. Ab dann fängt unsere Biologie, unser Nervensystem, unser Immunsystem und so weiter, fangen an, Alarm zu geben und zu reagieren. Und soziale Faktoren machen den Eimer definitiv voller. Vielleicht lösen sie nicht direkt eine Verletzung aus oder den Schmerz, aber sie machen uns definitiv anfälliger dafür. Auch dann für Verletzungen. Man weiß es ja auch, dass die Umgebung, die Situation, in der sich Menschen befinden, auch zum Beispiel die Wundheilung beeinflussen. Also es wurde ja auch überprüft, es gibt eine Studie dazu, wo man Medizinstudenten eine kleine Wunde in die Mundschleimhaut geritzt hat und getestet hat, wie lange dauert es, bis es verheilt ist. Ein Teil der Studenten wurde in der Prüfungsphase untersucht, ein Teil außerhalb in den Semesterferien. Die Heilungszeit während der Prüfungsphase ist um bis zu 40% länger. Das erklärt man sich in dem Fall hauptsächlich dadurch, dass der Körper speziell über die Ausschüttung von Cortisol und ähnlichen Hormonen, dass der Körper dadurch mehr Energie für Leistung bereitstellt und weniger Energie für Regeneration. Und alleine das kann ein rein biologischer Faktor sein, wieso wir dann auch mehr Schmerzen haben oder länger an Schmerzen leiden, weil auch die Verletzung schlechter heilt. Das gilt natürlich nicht nur für kleine Wunden in der Mundschleimhaut. Das gilt ja noch für viel mehr. Und es gibt noch ganz andere Stresslevel. Es gibt noch einen ganz anderen Bereich, in den wir vordringen, wo Leute teilweise nicht mehr schlafen können, voll unter Spannung stehen, wo das ganze Umfeld voll dazu beiträgt, wo es echt extrem wird, wo es auch irgendwann schwer wird, da wieder rauszukommen. Unser Körper wird halt dadurch hormonell übers Nervensystem und so weiter. Die Alarmanlage wird scharf gestellt über soziale Faktoren. Oder auch andersrum, wenn wir positive soziale Faktoren haben, unter Umständen auch wieder besänftigt. Und ich glaube, das ist was, wozu wir als Therapeuten, als Gesundheitsdienstleister, wozu wir wirklich beitragen sollten. Hast du in deinem Umfeld, vielleicht auch im therapeutischen Umfeld, schon mal auffällige soziale Faktoren erlebt? Vielleicht auch gerade im Kontext Rassismus?
Im Kontext Rassismus durchaus. Also das, was ich eben gerade vorher auch mal angesprochen hatte, mit dem, was wir in Bayern nicht manchmal auch für Rassismus haben, habe ich deswegen tatsächlich angesprochen, weil ich heute einen Patienten hatte, der auch schon lange Schmerzen hat, jetzt dann an der Hüfte operiert worden ist, aber auch eigentlich Restless Legs Syndrom letztendlich hat, das schon seit Jahren, und multiple andere Erkrankungen, die ja vielleicht, ich weiß es nicht genau, sonst wäre er nämlich eigentlich sehr sportlich und sehr bewegt, schon auf sowas zurückzuführen sein könnten, da er aus dem schwäbischen Teil von Bayern gekommen ist und für seine Sprache dann quasi irgendwie gehänselt worden ist, wo er nach Niederbayern gekommen ist. Oder belächelt worden ist, ah, schaut, da kommt der Schwabe an und will uns jetzt erzählen, wie wir die Arbeit machen sollen, so ungefähr. Das war sein erster Satz, wie er zu mir gesagt hat, wo ich ihn heute gefragt habe, ja, wann er denn überhaupt hierher gekommen ist, so ungefähr. Und ist vielleicht schon auf jeden Fall mal beeindruckend, dass das sein erster Satz eigentlich dafür war, für die Beschreibung, naja, warum er hierher gekommen ist oder wie er hierher gekommen ist. Also das ist auf jeden Fall mal ein eindrucksvolles Beispiel für mich schon gewesen, dass da ein Zusammenhang bestehen kann. Ansonsten hatten wir auch schon öfter einen dunkelhäutigen Patienten bei uns in der Reha und auch als Rezeptpatient. Und ich glaube, für den war das auch sehr, sehr hart extrem, was seine Arbeitsstelle dort betroffen hat. Und hat sich auch da ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt von den Chefs oder von den Vorgesetzten da zumindest. Ich glaube, das ist schon oft ein ganz interessantes Thema, vor allem, weil bei ihm war, muss man auch dazu sagen, dann noch so die Problematik, dass er eigentlich sehr, sehr gerne wieder zu Hause sein wollen würde. Also ich glaube, er kommt aus Ghana oder Kenia oder so. Aber das kann er sich letztendlich nicht leisten. Also das ist durchaus übrigens auch ein sozialer Faktor, der jetzt nicht direkt Rassismus ist, aber durchaus ein mega starker sozialer Faktor. Er will eigentlich zur Familie zurück und ist hier mehr oder weniger todunglücklich. Hilft aber nichts, weil wenn er nicht arbeitet und das Geld anschafft sozusagen, dann hat seine Familie im Heimatland gar keine Chance zu überleben.
Das ist auch das, was dann häufig kommt, so, ja, warum ist der denn dann überhaupt hier, wenn es ihm bei uns gar nicht gefällt? Das ist oft dann gar nicht freiwillig, sondern die Länder, also afrikanische Länder, gibt es ja einige, die wirklich sehr, sehr arm sind, beziehungsweise die Leute dort, die meisten Leute dort leben teilweise wirklich unter sehr, sehr schlechten Bedingungen. Wir leben ja häufig auf die Kosten auch dieser Menschen. Also unser Wohlstand liegt auch viel daran, dass wir ganz billig Rohstoffe und Ähnliches aus der ganzen Welt bekommen und dafür überteuerte Lebensmittel dahin verkaufen oder teilweise an der Börse dann mit diesen Lebensmitteln handeln, die in Afrika oder in Asien angebaut werden. Ja. Wo sich dann Leute nicht mal das Getreide leisten können, das sie selber anbauen im Grunde. Einfach nur, weil es geschickt zwischengehandelt wird. Das ist pervers teilweise, wie das abläuft. Die müssen dann teilweise Familienmitglieder irgendwo hinschicken, damit die dort Geld verdienen, um die Familie zu Hause zu ernähren. Das führt dann natürlich auch zu Unmut in den Ländern, wo diese Menschen dann arbeiten. Da kommt dann ein Fremder und der macht da irgendeinen Job und das Geld fließt ja gar nicht in unsere Wirtschaft und der hilft ja da Leuten, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Das schaukelt sich teilweise hoch. Und das ist wirklich ein Problem. Es führt dazu, dass auch gesundheitlich die Menschen darunter leiden.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich auch nachweislich, da gibt es einige Untersuchungen. Ich kann auch gerne dazu einen Link in die Kommentare nachher posten, wenn das für euch interessant ist. Also durchaus mal, wer das will, gerne mal drunter kommentieren, ob das interessant ist. Eine Studie oder würde ich jetzt nämlich drunter posten oder eine Review, wo zusammengefasst worden ist, was für Veränderungen soziale Faktoren auf unser Gehirn tatsächlich auswirken können. Und das ist teilweise schon extrem. dass man weiß, dass zum Beispiel bestimmte Gehirnareale, wenn eben eher soziale Isolation vorherrscht, verringert ausgeprägt sind letztendlich. Und was man dann auch bestimmten Verhaltensaspekten wieder zuordnen kann, die man dann zum Beispiel herausgefunden hat, wenn so ein bestimmtes Gehirnareal mal komplett beschädigt war. Also zum Beispiel irgendein starkes Schädelhirntrauma, weil irgendwas ins Gehirn reingekommen ist und man dann gemerkt hat, naja, Frontallappen hat irgendwie einen Schaden abbekommen und dadurch hat sich komplett das Wesen von dem Menschen verändert. Das sind schon extreme Sachen und zum Teil können eben ähnliche neuronale Veränderungen im Gehirn durch diese sozialen Faktoren dann entstehen.
Das Gehirn verändert sich sichtbar und auch dann in seiner Funktion, zum Beispiel durch soziale Isolation.
Oder auch durch Misshandlungen. Das ist sogar noch weiter erforscht.
Misshandlung.
Oder meines Wissens zumindest, ja.
Heftig. Heftig. Und
dann ist eigentlich auch kein Wunder, dass das einen Einfluss hat auf die Schmerzempfindung. Zum Teil ist es auch so, dass bei Misshandlungen zumindest so ist, dass die Körperwahrnehmung deutlichst verschlechtert ist. Auch sehr spannend. Ein sehr spannender Zusammenhang. Ja, wo man quasi die Leute durch die Misshandlungen dann eigentlich ja, möglichst wenig mit ihrem Körper zu tun haben wollen. Vielleicht so in der Art und dadurch diese
Distanz schaffen.
Distanz schaffen, ja, genau. Und die Repräsentationen von ihrem Körper deutlich vermindert sind, deutlich schlechter sind.
Wie bei CRPS, wenn die Leute das als Fremdkörper sehen, plötzlich.
Ja, genau.
Krass. Ja, interessant und passt voll ins Bild. Es passt voll ins Bild. Also auch Gewalt ist ja etwas, was mit Rassismus assoziiert ist. Da kommen wir dann weg von diesem Alltagsrassismus, der ja noch in einem harmlosen Gewand daherkommt. Aber da beginnt es. Da beginnt es. Genau. Da kommt erstmal eine harmlose Aussage, naja, das ist ja alles nicht so schlimm. Und es schaukelt sich hoch, bis am Ende auf Worte Taten folgen und Menschen nicht nur verbal ausgegrenzt oder verbal attackiert werden, sondern am Ende auch körperlich angegriffen werden. Was dann nochmal ein ganz anderer Zusammenhang zu Schmerz ist, wenn den Leuten Verletzungen zugefügt werden oder wenn die getötet werden. Auch wenn sich über rassistische Motive bei manchen der Opfer in unserem Artikel zum Beispiel auch streiten lässt. Definitiv. Definitiv. Es ist dennoch so, nachweislich so, dass die Gewalt, die von der amerikanischen Polizei ausgeht, gegen Schwarze häufiger und wohl auch härter ausfällt als gegen Weiße. Es mag vielleicht auch eine Rolle spielen, dass sich die schwarze Bevölkerung auch teilweise da mehr wehrt. Ich meine, solche Dinge schaukeln sich auch hoch. Das ist noch ein zusätzlicher Faktor. Das heißt, das eine bedingt wieder das andere. Das Ganze ist hochkomplex. Es ist sicher auch klar, dass wir als Physiotherapeuten so ein umfassendes gesellschaftliches Problem nicht lösen können. Aber es zeigt ganz deutlich, dass es mir wichtig ist und dass ich mich positionieren muss gegen solche negativen Einflüsse, dass ich als Physiotherapeut, der sich einsetzt für Menschen, die Schmerzen haben, dass ich mich auch einsetzen muss gegen Dinge, die Leid und Schmerzen begünstigen, dass ich auch Wege finden muss, nicht nur biopsychologisch zu behandeln, sondern eben auch den sozialen Aspekt mitzusehen. Ja. Ich habe mir da ein Beispiel rausgesucht, um jetzt nicht nur negativ zu bleiben. Das Beispiel hat mit Rassismus gar nichts zu tun, aber mit sozialen Aspekten.
Ja.
Es gibt eine Sparte in der Medizin, wo zumindest in Deutschland die Prävention gut funktioniert. Viel besser als noch vor Jahrzehnten. Und das ist die Zahnmedizin. Und ich glaube, das liegt viel auch an sozialen Veränderungen. Es wird schon in der Erziehung von den Eltern her, und die Eltern sind ein extrem wichtiger sozialer Faktor, in den meisten deutschen Familien wird es wirklich den Kindern auch beigebracht. Es ist wichtig, sich die Zähne zu putzen, Zahnhygiene. Es ist wichtig, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, einfach um die Zahngesundheit zu erhalten. Beziehungsweise auch ein finanzieller Anreiz, wenn man das regelmäßig macht, dann bekommt man auch Behandlungen mehr gezahlt. Man bekommt ja in dieses Präventionsheftchen dann seinen Stempel rein, um dann auch immer gut abgesichert zu sein. Da ist ein sozialer Faktor da, der das Ganze wirklich begünstigt und die Bevölkerung ermutigt. Es kommen auch Zahnärzte in Kindergärten und in Schulen und zeigen den Kindern, wie wichtig es ist, Zähne zu putzen und wie man das denn macht. Ich erinnere mich auch an Unterricht, den wir hatten, wie man sich richtig die Zähne putzt. Da kommt es rüber. Unterricht über den Körper kommt meistens eher sehr biologisch daher, dass man da auch was drüber lernt, dass Bewegung wirklich gesund für uns ist, kommt mir unterrepräsentiert vor. Kann sein, dass das an meiner Schullaufbahn liegt, aber das, auch wenn es natürlich Sportunterricht gibt, aber dieses, dass das wirklich dazugehört und am besten was Tägliches sein sollte, sich zu bewegen, so auch für seine Gesundheit was zu tun, also ich habe nicht das Gefühl, dass das als sozialer Faktor wirklich repräsentiert wird. Eher andersrum, dass vor Verletzungen gewarnt wird.
Ja, sehe ich genauso. Das ist ein durchaus guter Punkt und durchaus eine Ansatzstelle, wo Physiotherapeuten schon was machen könnten. Also einen Vortrag halten in der öffentlichen Einrichtung wie der Schule oder so, wäre ja durchaus mal denkbar als Gesundheitsexperte in dem Sinn.
Ja.
Also wer da vielleicht die Chance oder die Möglichkeit hat oder irgendwelche Connections hat, nutzt die ruhig. Das kann durchaus, glaube ich, unserer Gesellschaft einen großen Nutzen bringen. Ne?
Das denke ich auch. Ich bin mir sicher, dass da noch viel Potenzial drin steckt. Nicht nur in unserem Aufhänger, dem Rassismus, sondern auch überhaupt im sozialen Bereich, in der Gesellschaft können wir noch sehr viel bewegen. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, auch weil wir in einer Kommentarspalte dazu eine kleine Diskussion hatten, was wir denn als Therapeuten tun können. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, was wir hier auch mit Best machen. Ich glaube, dass solche Plattformen für manche, auch Patienten, ein sozialer Faktor sein können, wo sie sehen, okay, es gibt da noch was anderes, wo man auch Wissen, wo man Dinge rausziehen kann. Ich glaube, dass wir als Therapeuten, als Bewegungsexperten da uns ruhig auch noch breiter aufstellen können und dass wir auch den Leuten wirklich helfen können, sich selbstbewusster zu bewegen, sich mehr zu trauen, ihrem Körper mehr zu vertrauen, auch Spaß an Bewegung zu haben und so auch die eigene Gesundheit zu fördern. Und vielleicht auch sich gegen negative soziale Faktoren einzusetzen, wie Rassismus einer ist. Ich gehe davon aus, dass in den Kommentaren auch ein bisschen was drinsteckt. Stefan ist jetzt auch an den Kommentaren dran, was ich so mitbekommen habe. Ich würde vorschlagen, wir teilen uns jetzt kurz auf. Ich würde ganz gerne das Nocebo der Woche schon mal vorstellen. Währenddessen musst du mir nicht jede Sekunde zuhören, Jonas. Du kannst dabei einen kurzen Blick in die Kommentare werfen. Ich denke, das klappt so am besten. Dann teilen wir das auf. Weil das Nocebo der Woche ist gerade die letzten Wochen wirklich sehr beliebt geworden. Ihr habt uns unglaublich viele Beispiele auch zugesendet, geschickt. Es ist unfassbar, was den Leuten erzählt wird. Übrigens, auch das sind soziale Faktoren. Nocebos sind soziale Faktoren. Teilweise werden die auch in der Gesellschaft immer wieder erneut rumerzählt. Ich kriege es gerade in meinem persönlichen Umfeld mit, wo dann Babys schon Skoliosen angedichtet bekommen und doch zum Osteopathen gehen sollen und was weiß ich. Da ist wirklich auch ein sozialer Druck da, der teilweise viel auch mit Angst verknüpft ist. Es ist wichtig, dass wir das aufklären. Deshalb auch unser Appell an euch, teilt diese Dinge, teilt sie uns mit. Wir können nur gemeinsam auch an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass solche auch teilweise schädlichen Unwahrheiten aus der Welt geschafft werden. Dass wir Dinge differenzierter sehen. Ich bin mir sicher, dass wir nicht immer alles differenziert genug betrachten. Gerade auch wir nicht. Aber ich weiß, dass viele Aussagen, die getroffen werden täglich, den Patienten wirklich nachweislich schaden. Und es ärgert mich, wenn diese Aussagen wirklich einfach zu widerlegen sind, wenn sich Aussagen teilweise schon in sich widersprechen. Diesen Dingen müssen wir unbedingt etwas dagegen halten. Wir müssen der soziale Faktor sein, der dagegen hält. Und da habe ich auch ein sehr schönes Nocebo der Woche dieses Mal wieder. Ich muss es schnell raussuchen. Leider zeigt es mir gerade das nicht in den Sendungsnotizen so an, wie ich es haben möchte. Hier habe ich es. Das kam von einer Patientin. Also wir haben nicht nur Einsendungen von Kollegen bekommen, sondern das kam tatsächlich von einer Betroffenen. Und die Aussage fand ich echt erschütternd. Ich zitiere: Mein Orthopäde sagte mir, mein Nacken sei so schwach, es sei eine Sollbruchstelle. Und Fahrrad oder Autofahren sollte ich vermeiden, da klar wäre, was passiert, wenn es einen Unfall gäbe. Ich habe ewig gebraucht, um wieder Mut zu fassen dafür. Der Nacken als Sollbruchstelle. Alter Schwede. Der Nacken als Sollbruchstelle. Das heißt, wir haben da eine Stelle, die ist so schwach, wenn irgendwo auf den Körper ein Impact kommt, dann bricht es durch. Dann bricht sie sich ihr Genick. Und dann kann man sich ja vorstellen, was los ist. Und für sie war das offensichtlich in dem Moment real. Sie musste das glauben. Das kam von einem Orthopäden, von einem Experten. Ja. Die Angst, die da dann dahinter steckt. Es ist echt schwer, sich das vorzustellen, wie schwer es dann sein muss, den Hals noch locker und entspannt zu bewegen oder sich aufs Fahrrad zu setzen oder selbst beim Autofahren. Ständig Angst zu haben, wenn ich jetzt einen Auffahrunfall habe, dann bin ich schwerst behindert oder tot. Unglaublich. Unglaublich. Es ist ein Wahnsinn, Menschen sowas zu sagen. Es ist einfach auch grob falsch. Die Halswirbelsäule kann unfassbar viel, viel Kraft abfangen. Es mag sein, dass bei Patienten teilweise diese Struktur anfälliger ist als bei anderen. Ganz sicher. Trotzdem wird die nicht einfach bei einem Impact wie eine Sollbruchstelle durchbrechen. Da ist noch viel mehr als einfach nur die Wirbelsäule. Wir haben Muskulatur außenrum, wir haben Bänder. Wir haben vor allem eine Schutzeinrichtung im Körper, die nennt sich Schmerz. Wenn ich tatsächlich eine Stelle habe, die aktuell anfälliger ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch deutlich schmerzempfindlicher ist. Und dann werde ich diese Stelle automatisch besser schützen. Die Halswirbelsäule kann einige 100 Kilo tragen, ist je nach Quelle 1200 Kilo axial. Die bricht nicht einfach so durch. Es gibt einen Typen, der stellt sich Autos auf den Kopf. Das heißt nicht, dass ihr euch Autos auf den Kopf stellen müsst. Aber das heißt auch, wenn ihr einen holprigen Fahrstil habt oder wenn tatsächlich mal ein Auffahrunfall ist, ja klar, das ist nicht cool. Das kann auch zu ernsthaften Verletzungen führen. Aber das wird euch nicht gleich den Kopf vom Hals reißen oder direkt dazu führen, dass die Leute einen Querschnitt haben. Es ist unfassbar, was den Leuten für Angst gemacht wird. Bitte, bitte setzt euch gegen solche Aussagen ein. Wir werden auch dieses Mal das Nocebo der Woche nochmal extra teilen. Auch ihr dürft es gerne verbreiten, teilen. Es ist ein großes Anliegen für uns, auch solche Dinge aufzuklären. Bitte teilt auch ansonsten unsere Beiträge immer weiter schön fleißig. Ihr macht es klasse. Es ist der Hammer, was wir von euch an Rückmeldung, an positivem Feedback bekommen. Allein schon, als ich letzte Woche, als wir festgestellt haben, dass unser Podcast schon eine gewisse Reichweite hat, immer erfolgreicher wird. Wir haben das geteilt und euch ermuntert, da auch mal reinzuhören. Und plötzlich ist der hochgeschossen und wir waren dann Platz 80 in den Apple Podcast Charts. Unfassbar. Da waren wir vorher nicht mal vertreten und ihr habt uns da direkt reinkatapultiert. Vielen, vielen Dank auch dafür und auch für eure ganzen Vorschläge für die Nocebos der Woche. Es gab auch mittlerweile die Idee, da ein kleines Gewinnspiel zu machen. Und ja, ich möchte das, glaube ich, ab jetzt auch durchziehen. Das heißt, wir überlegen uns da was. Wir haben jetzt 2 Wochen Zeit. Ich stelle da auf jeden Fall was auf die Beine. Es gibt was zu gewinnen. Eine Kleinigkeit von uns, von Best. Legt euch ins Zeug. Das nächste Nocebo der Woche. Da könnt ihr was bekommen dafür. Also sendet uns auch wieder eure schrecklichsten Aussagen zu. Ja, Jonas, was ist in den Kommentaren los?
Ja, es gab auch diesmal nicht so viele direkte Fragen. Viele eher allgemeine Beschreibungen oder Leute, die noch von ihren eigenen Erlebnissen mit berichtet haben, was auch super spannend ist, wo direkt soziale Faktoren, in dem Fall, in einem konkreten Fall zum Beispiel Mobbing, auch dann zu letztendlich erhöhtem Schmerzverhalten geführt hat oder Schmerzerlebnis geführt hat, was auch man da durchaus mit einordnen kann beim Rassismus, ja, aber auf jeden Fall ein sozialer Faktor.
Definitiv.
Und nicht selten und vielleicht auch durchaus was der eine oder andere von uns auch mal erlebt hat. Bei mir durchaus auch, vielleicht mit den roten Haaren, wenn man das so nehmen will. Ja. Und ein Thema, was ein bisschen mehr Diskussion noch hervorgefordert hat, ist dann nicht eigentlich auch die Unterscheidung so zwischen Kastenpatienten und Privatpatienten auch eine Art von Rassismus? Was ich durchaus eine spannende Frage finde und natürlich eine wahnsinnig starke Kritik an unserem Gesundheitssystem wieder darstellt, was schon mal wieder vielleicht tatsächlich ein extra Thema für möglicherweise auch ein Talk wäre. Aber grundsätzlich finde ich diese Frage durchaus berechtigt.
Von der Definition her muss man da sicher sagen, Rassismus in der Form ist es nicht, aber eine Form von Diskriminierung durchaus. Auch da, also Jesko Streeck macht da sehr gerne Witze darüber. So, ja, also ich kann Ihnen da helfen, wenn Sie dieses oder jenes Problem haben. Ach so, Sie sind Kassenpatient. Ja, dann nicht. Das ist so die Richtung. Aber es ist ja tatsächlich so, man hat in manchen Bereichen immer wieder den Eindruck, dass man als Privatpatient bevorzugt behandelt wird. Vielleicht ist auch das manchmal eine gefühlte Wahrheit, aber es gibt schon Bereiche, wo das vorkommt. Ich denke jetzt gerade an so Dinge wie, wann bekomme ich ein MRT oder kann ich mir tatsächlich den Arzt aussuchen, der mich jetzt behandelt. Manche Praxen nehmen schlicht nur Privatpatienten. Und da ist es schon eine Unterscheidung. Also da wird es halt als Kassenpatient teilweise schwierig, an bestimmte Dinge zu kommen.
Ja, vielleicht ein ganz neues Thema einfach.
Ja, ein großes Fass, das man da aufmacht. Ich habe den Eindruck auf der anderen Seite, dass Privatpatienten mehr untersucht werden in bestimmten Belangen. Also, dass man manchmal die Leute auch ein bisschen
ausquetscht.
Ja, genau. Da kann man halt einen höheren Satz nehmen und ja, dann macht man das auch. Dann wird auch alles berechnet, was geht. Dann wird auch nach 2 Wochen nochmal ein MRT gemacht, damit man es auch ja sicher weiß, weil das MRT der anderen Klinik war ja nichts wert. Schwer.
Ja.
Spannende Sache. Soziale Faktoren, ein riesengroßes Fach. Wir konnten das heute ein bisschen anschneiden. Ich glaube, da wird in nächster Zeit auch noch mal was kommen. Vielleicht noch mal zu einem anderen Stichwort. Ich für mich möchte hier auch noch mal betonen, ich bin überzeugt davon, dass Rassismus ein großes Problem ist in unserer Gesellschaft. Nicht nur gesundheitlich. Und ich finde es wichtig, dass wir uns dagegen einsetzen. Ich kann da nur für mich selber sprechen. Ich habe in der Vergangenheit viel zu oft geschwiegen dazu. Einfach, weil man dann in einer Gruppe ist und da wird mal ein Witz gemacht und dann sagt man halt nichts. Ich nehme mir das vor. Ich möchte da aktiver einschreiten dagegen und ich möchte auch in Zukunft mich öffentlich offener dagegen aussprechen, weil ich glaube, dass wir da echt nur, wenn wir im Kleinen anfangen, auch was bewegen können. Auch die negativen Auswirkungen fangen im Kleinen an. Und auch dahingehend möchte ich sagen, ich glaube, dass der soziale Bereich von biopsychosozial noch am stiefmütterlichsten behandelt wird und dass wir da echt noch einiges an Potenzial haben, was wir noch nicht ausschöpfen. Vielleicht müssen wir auch da noch besser ausgebildet werden. Vielleicht müssen wir manchmal auch einfach die Angehörigen noch mehr mit einbeziehen in bestimmten Dingen. Oder die Pfleger oder um was es auch geht, die Kinder, die Ehegatten, was auch immer, die Leute im Umfeld der Patienten oder eben auch präventiv, wie es in der Zahnmedizin passiert. Nur dann können wir auch diesen Bereich noch besser abdecken, weil der Einfluss ist gigantisch. Der Einfluss sozialer Faktoren ist riesengroß. Vielleicht größer als der psychologische und der biologische Einfluss sind. Das ist natürlich komplex und alles miteinander verwoben, aber den Aspekt dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Da kommt natürlich obendrauf, dass wir als Therapeuten immer auch ein sozialer Faktor sind. Also auch ein potenzieller Risikofaktor. Und dieser Verantwortung sollten wir uns auch bewusst sein und die annehmen und am Ende auch diese Verantwortung möglichst positiv tragen und möglichst so tragen, dass der Patient auch profitiert und nicht von uns vielleicht noch mehr Schaden, noch mehr Probleme davon trägt, als er haben müsste. Jonas, du hast das letzte Wort.
Ich würde sagen, wir müssen alle an einem Strang packen und nur gemeinsam lässt sich in unserer Gesellschaft was verändern. Das betrifft sowohl das Problem Rassismus und Diskriminierung als auch die Schmerzproblematik an sich in unserer Gesellschaft. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einen gemeinsamen Weg finden und alle an einem Strang ziehen. Deswegen bleibt dran und macht's mit.
Wir ziehen alle an einem Strang. Helft uns dabei. Wir geben Gas. Wir versuchen weiterhin an unserem Strang zu ziehen. Ihr zieht uns immer wieder mit. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer wieder so fleißig, so treu zur Seite steht. Es werden immer mehr, die auch was bewegen wollen. Macht mit, teilt unsere Beiträge, liked unsere Beiträge. Es hilft uns weiter. Der Facebook-Algorithmus, die Algorithmen des Podcasts funktionieren einfach so. Über Klicks tun wir uns leichter, auch an Leute ranzukommen. Vielleicht auch an die, denen es echt weiterhilft. Zieht mit uns an einem Strang, gebt Gas, gebt uns Rückmeldung, schickt uns Nocebos, die ihr gehört habt. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es was zu gewinnen. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Autsch, der Schmerztalk. Bis dann. Macht's gut.
Ciao. Ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.